Triple Double.
Der NBA Talk.
Auf meinsportpodcast.de.
Die letzten 24 Stunden in der NBA hatten es in sich. Wir haben zwei Trainerentlassungen gehabt. Wir haben einen Superstar, der auf die Covid-List musste. Und wir haben zwei bemerkenswerte Spiele in der letzten Nacht gehabt. Eins, wo sich Sixers-Fans immer noch fragen werden, was zur Hölle ist da eigentlich passiert? Darüber spreche ich heute mit Amir Selim. Hallo Amir.
Hallo Andreas.
Ja, was zur Hölle ist heute Nacht passiert mit den Sixers? Bevor wir auf die ganzen anderen Nachrichten zu sprechen kommen, wollen wir das Sportliche hier erstmal abbilden. Und die Sixers waren zu Hause gegen die Atlanta Hawks. 2-2 stand es in der Serie. Wir wissen, dass Spiel 5 so unglaublich wichtig ist. Spiel 5 zu Hause in Philadelphia. Man führt mit 24 Punkten kurz vor Ende des dritten Viertels. Und das Spiel wird verloren. Eine katastrophale Niederlage für die Sixers. Anders kann man es doch gar nicht bezeichnen, oder?
Ja, definitiv. Also man ist ja immer vorsichtig, Statistiken zu nutzen, aber auch die Statistiken der NBA gaben noch 4,5 Minuten vor Schluss eine fast 98%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Sixers das gewinnen sollten. Und wie du schon sagst, es ist eine unwahrscheinliche Art und Weise, dieses Spiel zu verlieren in der zweiten Halbzeit. Nur Embiid und Curry überhaupt, die es geschafft haben, Field Goals zu machen und Körbe zu werfen. Alle anderen Spieler doch recht schwach. Insgesamt Tobias Harris im Spiel nur mit 4 Punkten, also ein Spieler, von dem man ja immer wieder hofft, dass er dann in den Playoffs dann doch mal den Sprung macht zu einem Second oder Third Star in dem Team, hinter Embiid und Simmons vielleicht. Genauso Simmons, der von der Freiwurflinie einfach so schlecht ist, dass es immer wieder einfach ist für die Gegner, ihn da zu hacken und zu versuchen, ihn an die Linie zu schicken. Und wenn man dann bedenkt, dass Joel Embiid eigentlich auch nur halb auf einem Bein spielt, dann muss man sich schon fragen, wie das funktionieren soll bei den Sixers. Und ja, das ist schon sehr bitter, vor allem, weil es dann auch ein Heimspiel war. Jetzt geht es dann im nächsten Spiel nach Atlanta, die dann mit einem Sieg ins Conference-Finale einziehen können.
Aber wir müssen sagen, Joel Embiid, der auf einem Bein spielt, was du gerade gesagt hast, hat immer noch abgeliefert mit 37 Punkten. Und er hat auch von Seth Curry Unterstützung bekommen mit 36 Punkten. Aber was sich Tobias Harris und Ben Simmons da in der letzten Nacht gedacht haben, da fragt man sich dann ja auch, was ist da los? Ben Simmons ist ja sowieso einer, der gerne und häufig kritisiert wird, auch von Sixers-Fans und von NBA-Fans. Aber er muss dann ja auch mal in solchen Spielen in der Lage sein, zu unterstützen. Also ich will ja nicht sagen, dass das an sich reißen soll, aber er kann ja mal unterstützen. Und das war, ich bin immer noch fassungslos, du hörst es, aber es ist ja unglaublich.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, sie lagen zeitweise 26 Punkte vorne und dass sie das dann so aus der Hand geben, wie gesagt, genau, Simmons im Offensiv halt einfach dann doch nicht so stark, wie man es von ihm erwartet eigentlich. Ja, er hat 9 Assists gemacht, aber punktetechnisch dann kein Faktor. Wie gesagt, die Freiwurflinie, seine Schwäche dort in den Playoffs, hat er jetzt insgesamt 33% geworfen, über die ganze Playoff gesehen. Das ist dann einfach, wie gesagt, die Gegner fokussieren sich dann auf ihn, schicken ihn in Linie, weil sie wissen, da liefert er halt nicht ab. Und dann ist halt die Frage, Simmons normalerweise ja auch sehr stark in der Defensive. Das ist dann halt auch schwierig, wenn Embiid dann auch nicht topfit ist, der ja defensiv auch ein Faktor sein sollte. Und wenn man dann bedenkt, dass die Hawks es geschafft haben, 40 Punkte im letzten Viertel aufzulegen, dann hat es ja auch in der Defensive dann nicht funktioniert. Also es ist auf jeden Fall, man hat den Eindruck, vor allem eine psychische Geschichte, weil dass die Sixers besser spielen können, haben wir diese Saison schon gesehen. Aber dass man ein Spiel dann auf diese Art und Weise aus der Hand gibt, bin gespannt, ob man aus so einem Loch überhaupt zurückkommen kann dann im nächsten Spiel in Atlanta.
Ja, die Frage stelle ich mir auch, ob man aus so einem Loch zurückkommt. Und wenn dann diese Serie verloren geht mit einem der stärksten Roster und mit dieser tollen Regular-Season-Platzierung, die die Sixers ja auch hatten, und sie haben sich ja mit an die Spitze gekämpft und so weiter, ist das vielleicht dann auch so ein bisschen Franchise beschädigen? Kann das Franchise beschädigend oder Franchise umwälzend sein, was da letzte Nacht passiert ist? Weil das ist etwas, wo ich mich frage, werden da Köpfe rollen dann nach diesem Playoff? Sollte das jetzt schief gehen gegen die Hawks?
Naja, muss ja sagen, es gab ja schon vor dem Harden-Trade zu den Nets Gerüchte, dass Daryl Morey Harden nach Philadelphia holen will und dass potenziell auch Ben Simmons da schon einer der Spieler gewesen sein könnte, die da vielleicht hätten nach Houston gehen sollen. Das heißt, vielleicht stand Simmons ja auch schon zu dem Zeitpunkt im Blick von Daryl Morey, der ja, wie gesagt, sowieso ein GM ist, der da denke ich, auch keine Blöße hat, sowas zu riskieren. Vor allem, weil er selbst, bei Houston haben wir es ja gesehen, der Fokus auf Dreier und auf Korbleger quasi legt. Das heißt, Simmons ist von seinem Spielertyp auch gar nicht das, was Daryl Murray in der modernen NBA, glaube ich, schätzt. Und klar, wenn man dann so rausfliegt, dann wird man auch über Tobias Harris reden müssen, der nicht schlecht verdient und zumindest in der Regular Season seine Momente hat, die aufblitzen, die zeigen, dass er ja ein Spiel auch mal tragen kann oder offensiv auch mal die Last tragen kann, aber in den Playoffs jetzt nicht zum ersten Mal, auch letztes Jahr schon dann stärker einbricht. Und letztlich muss man ja sagen, schön und gut ist die Regular Season, aber ich glaube, gerade im Osten ist ein Team wie die 76ers hat eigentlich, sollte eigentlich keine Probleme haben, in die Playoffs einzuziehen, und dann gilt es halt in den Playoffs. Und ja, es wäre dann für die Sixers sehr enttäuschend, wenn es dann erneut an diesen Problemen dann hängt, wenn sie ausscheiden.
Jetzt lass uns auch nochmal ein paar Worte über die Hawks verlieren, weil die haben dieses Spiel gewonnen und sie haben sich nicht in irgendeiner Weise in die Niederlage ergeben. Fielen denn am Ende im vierten Viertel einfach die Würfe und lief wie von selbst, oder wie lief das vierte Viertel, dass sie diesen großen Rückstand aufholen konnten?
Ja, es begann mit einem guten Run. Lou Williams, Danilo Gallinari und Trae Young durften gegen die Second Unit der Sixers ran und haben nicht zu knapp gepunktet, bis sie es dann gut verkürzt haben auf 11 Punkte. Anschließend sah sich Doc Rivers genötigt, da die Starting Five wieder zu bringen. Aber letztlich war das dann auch nicht mehr entscheidend. Auch gegen die Starting Five hatten die Hawks keine Probleme. Lou Williams mit 13 Punkten im vierten Viertel, Trae Young ebenso. Und also gerade Trae Young, man muss ja jetzt schon sagen, er hat jetzt in den Playoffs, egal ob gegen die Knicks bereits und jetzt auch gegen die Sixers, gezeigt, was für ein Spieler er ist. Also offensiv sehr stark, er ist halt einfach die Nummer 1 bei den Hawks und liefert immer wieder. Aber dann auch starke Unterstützung. Also Lou Williams, auch ein Spieler, der in den Playoffs normalerweise oftmals auf den Boden der Realität zurückgebracht wird, gerade im Vergleich zu seinen Leistungen, die er gerne mal in der Regular Season zeigt, mit 15 Punkten. Danilo Gallinari von der Bank kommt mit 16 Punkten und auch John Collins mit 19 Punkten und 11 Rebounds. Also eine gute Teamleistung. Und vielleicht ganz interessant dann auch auf die Wurfquoten zu gucken. Im vierten Viertel haben die Hawks 73% aus dem Feld geworfen. Also da lief dann auch viel zusammen, während die Sixers dann nur 29% geworfen haben. Also es war insgesamt ein starkes Comeback der Hawks, begünstigt durch einen Einbruch der 76ers.
Kommen die Sixers nochmal wieder? Was meinst du?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich traue es einem Embiid, wenn er fit wäre, dass er so ein Spiel an sich reißt und komplett dominiert. Er hat halt offensichtlich Probleme mit seinem Fuß und mit seinem Bein. Und auch bei ihm, er hat zwei wichtige Free Throws in der Crunch Time im vierten Viertel verworfen. Also vielleicht ist da auch, vielleicht beeinträchtigt ihn das auch. Und ich weiß nicht. Also ich finde, die Hawks spielen wirklich sehr, sehr selbstbewusst auch. Es ist halt die Frage, ob sie dann jetzt in einem entscheidenden Spiel vielleicht weniger souverän spielen. Aber Stand jetzt muss man schon sagen, die Hawks haben bewiesen, dass sie die nervliche Stärke haben, die den 76ers vielleicht fehlt. Und sie haben jetzt einen Heimvorteil. Man darf gespannt sein, wie es aussieht.
Wo wir gerade auf die Verletzungen zu sprechen kommen, gestern hat sich LeBron James dann auch zu Wort gemeldet, hat gesagt, Leute, ich habe es euch gesagt, wir haben eine zu kurze Pause und dass das auf die Superstars hier Auswirkungen hat. Und wir haben so viele verletzte Superstars wie noch nie in der Liga und das ist ein Riesenfehler der NBA. LeBron James hat gestern den Hammer kreisen lassen.
Ja, definitiv. Also es war ein Thread auf Twitter oder in Social Media, in denen er, ja, man hat schon den Anton auch schon gemerkt, dass er da sehr emotional rangegangen ist, weil ihn das schon sehr stört. Vor allem, weil er, wie du schon gesagt hast, er hat es vor der Saison schon angesprochen, dass es zu Problemen führen kann, dieser verkürzte Regular Season, aber dann doch sehr viele Spiele in kurzer Zeit. Und wie du gesagt hast, 8 von 9 All-Stars in den Playoffs haben Spiele verpasst, nach LeBron James. Er meinte, das wären die meisten der Liga-Geschichte. Und dazu zählt er ja auch selbst letztlich, weil er angeschlagen in die Playoffs reingegangen ist. Die NBA hat da relativ kühl darauf reagiert. Der NBA-Sprecher Mike Bass meinte nur, dass man auch letztes Jahr ähnliche Verletztenrate hatte. Da ist halt die Frage, da waren es dann vielleicht auch nicht die Starter oder die All-Star-Player. Über die letzten 3 Jahre gesehen sagt die NBA auch, dass es ähnlich war. Aber man hat schon den Eindruck, dass, wenn man ja auch die letzten beiden Tage sieht mit Chris Paul oder Kawhi Leonard, dass da immer wieder dann neue Stars dazukommen, die ausfallen und ja, einen starken Einfluss dann haben auf die Playoff-Serien.
Apropos starker Einfluss auf Playoff-Serien. Die LA Clippers haben letzte Nacht gegen die Utah Jazz gespielt, bei den Utah Jazz. Es stand 2-2, nachdem die LA Clippers von 2-0 zurückgekommen waren. Und Kawhi Leonard hatte sich in Spiel 4, kurz vor dem Ende verletzt und fiel jetzt aus für Spiel 5. Und er hatte eine Knieverletzung und man weiß noch nicht, ob er im Laufe der Playoffs nochmal zurückkommen wird. Und ein Spieler, der ja so ein bisschen ähnlich kritisch beäugt wird, wie zum Beispiel Ben Simmons in Philadelphia, das ist Paul George. Paul George, wo man sagt, ja, er versteckt sich zwischendurch hinter Kawhi Leonard, kann selber keine Spiele an sich reißen. Er war gefordert letzte Nacht und man musste von ihm eine gute Leistung erwarten, damit die Clippers dieses Spiel gewinnen können. Und er hat abgeliefert. 119-111 gewinnen die Clippers bei den Utah Jazz und Paul George war der Star. Und letzten Endes, er wurde dann auch noch gefragt, ob das der Playoff Paul sei und er sagte, sure.
Ja, ich finde generell, dass er diese Playoffs bisher eigentlich ziemlich gut spielt, also auch gegen die Mavericks schon mit ordentlichen Leistungen. Jetzt gegen die Jazz hatte er ein Spiel, wo er richtig abgefallen ist, aber keine Probleme hatte. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt letzte Nacht 37 Punkte, 16 Rebounds, jetzt schon sein drittes Spiel in Folge mit mindestens 30 Punkten gegen die Jazz und insgesamt gegen die Jazz immer mindestens 20 Punkte geliefert. Also bisher liefert er genau das, was man von ihm erwartet, eben als Second Star neben Leonard und in dem Fall ja auch dann ohne Leonard bekam er dann Unterstützung von Marcus Morris, der 25 Punkte aufgelegt hat und Reggie Jackson mit 22 Punkten. Also die Starter haben geliefert, auch Terrence Mann, der anstelle von Leonard gespielt hat, 13 Punkte und 2 Steals und insgesamt 51% aus dem Feld geworfen, die Clippers. Also sie waren letzte Nacht schon sehr heiß und obwohl sie ja gerade in der ersten Halbzeit noch hinten lagen.
Zwei Personalien würde ich gerne bei den Clippers ansprechen. Auf der einen Seite Marcus Morris Senior, der eine Riesenserie jetzt spielt gegen die Utah Jazz und Reggie Jackson. Ich habe gelesen, Reggie Jackson hat sich, als er Backup Point Guard war von Russell Westbrook, da hat er sich auf seine Schuhe immer geschrieben, SPG für Starting Point Guard und HOF für Hall of Fame und hat damit schon immer seine Mitspieler genervt. Letzte Nacht hat er richtig abgeliefert mit 22 Punkten und das war der Reggie Jackson, den sich die Clippers wahrscheinlich jeden Abend wünschen.
Ja, definitiv. Also Patrick Beverley ist gar kein Faktor mehr oder auch kein Starter mehr. Auch Rondo ist vor allem für die Second Unit, glaube ich, gedacht. Und er liefert momentan ab, gerade von der Dreierlinie. Also er hat dann immer mal wieder Phasen, in denen er heiß läuft. Und genau das braucht man. Dann mit neben Paul George oder, wie du schon sagst, auch Marcus Morris, der von der Dreierlinie gerne mal trifft. Wenn du gleich mehrere Spieler hast, die dann heiß laufen können oder die dann treffen können in entscheidenden Momenten, dann sieht das schon sehr gut aus. Und dann kannst du auch ein heißes Team wie die Utah Jazz, die gestern Nacht sehr stark angefangen haben, dann nochmal einfangen. Also die Utah Jazz im ersten Viertel mit 10 Dreiern, Franchise-Record und einem sehr heißen Bogdan Bogdanovic, der 6 Dreier geworfen hat und damit NBA Postseason-Record egalisiert hat. Das war auf jeden Fall auch gar nicht so einfach für die Clippers, da nochmal ranzukommen.
Bojan Bogdanovic mit 17 Versuchen und 9 Dreiern, die er geworfen hat, 32 Punkte am Ende. 6 zweistellig gepunktet für die Utah Jazz. So richtig viel kann man ihnen gar nicht vorwerfen, oder? Oder ist Donovan Mitchells Leistung dann am Ende vielleicht zu wenig gewesen?
Also man kann ihnen zumindest vorwerfen, dass sie im dritten Viertel auf jeden Fall zu wenig geworfen haben. Nur 6 Field Goals gemacht, 0 von 10 vom Perimeter. Und wenn man vergleicht, was sie in den ersten beiden Vierteln an ein Feuerwerk aufgelegt haben, also 17 von 30 Dreiern hatten sie geworfen. Wie gesagt, allein 10 davon im ersten Viertel. Dann ist es auf jeden Fall schade. Wie gesagt, die Clippers waren immer dran. Es war nie so, dass die Utah Jazz sehr weit weg waren nach der ersten Halbzeit. Also die Clippers sind auch dran geblieben. Das ist, denke ich, in anderen Spielen hätten die Jazz vielleicht schon eine deutlich größere Führung mit diesen Wurfquoten gehabt. Und dann ist dann halt so ein drittes Viertel, in dem man dann halt überhaupt nicht zurechtkommt. Die Clippers mit einem 23-9 Run im dritten Viertel. Das ist dann halt schade und macht das Spiel dann letztlich dann auch kaputt für die Jazz.
Die Utah Jazz liegen also zurück mit 2-3 und es könnte sein, dass ihre fantastische Regular Season in der nächsten Nacht beziehungsweise übernächste Nacht bei den Clippers ein Ende findet. Die können nämlich in Spiel 6 dann diese Serie gewinnen und dann gegen die Phoenix Suns antreten. Und die Atlanta Hawks haben die Möglichkeit, gegen die Sixers zu gewinnen. Und nächste Nacht haben wir Brooklyn gegen Milwaukee. 3-2 steht es für die Brooklyn Nets. Schaffen es die Brooklyn Nets nochmal mit 48 Minuten von Kevin Durant und einem sich über den Platz schleppenden James Harden die Milwaukee Bucks abzuhalten oder sehen wir da Spiel 7? Was meinst du?
Ich finde viel stärker als von den Nets, weil ich glaube, also Durant wird sowieso abliefern, hängt das tatsächlich von den Bucks ab, die bisher es nicht geschafft haben, eben auch einen ja, nicht ganz fitten Harden defensiv vielleicht unter Druck zu setzen oder auch offensiv selbst dann mal ein bisschen kreativer zu werden. Also ich glaube, die Bucks sind da gefragt, oder auch der Coach Mike Budenholzer ist gefragt, dass er da mal, ja, mal was anderes macht. Bisher haben die Bucks offensiv vor allem enttäuscht. Und defensiv ist es dann einfach auch nicht ganz so einfach gegen die Nets. Ja, also mal sehen, ob die Bucks reagieren, und wenn nicht, dann werden sie wohl rausfliegen.
Nächste Nacht ist das. Wir haben noch ein paar Nachrichten, die wir unbedingt besprechen müssen. Auf der einen Seite zwei Trainerentlassungen. Scott Brooks ist nicht mehr Coach bei den Washington Wizards und Stan Van Gundy nicht mehr bei den New Orleans Pelicans. Überraschende Personalien?
Ja und nein. Also bei Stan Van Gundy, er war jetzt nur ein Jahr bei den New Orleans Pelicans, da finde ich es schon etwas überraschend, dass man nach einem Jahr bereits sich trennt. Vielleicht war man dann doch, vielleicht hat man doch einen schnelleren Sprung erwartet. Man hat ja auch gesehen zum Ende der Regular Season, wie stark die Pelicans sein können. Sie haben es dann nie geschafft, wirklich konstant zu bleiben und dann eben halt sich dann im Playoff Race oder im Play-in-Tournament teilzunehmen. Und bei den Wizards, ja, Scott Brooks war jetzt einer der Coaches, der schon länger dabei war oder einige Jahre schon bei den Wizards war. Da gab es ja auch schon vorher Kritik, dass er da, ja, vielleicht zumindest er ist einer der Coaches, der nicht gerade den Ruf hat, ein Taktikfuchs zu sein, sondern vielleicht eher über die Nähe zu seinen Spielern kommt. Gerade Westbrook, mit dem er ja schon eine OKC-Vergangenheit hat, mit dem kann man sehr gut zurecht. Und laut Medienberichten waren sowohl Westbrook als auch Bradley Beal auf seiner Seite, was die Verlängerung angeht. Aber von Seiten der Wizards wollte man da was Neues machen. Und ja, jetzt sind es insgesamt 6 Teams, die jetzt zur neuen Saison neue Coaches suchen. Also die Celtics, die Pacers, Orlando Magic, die Trailblazers, die Wizards und eben die New Orleans Pelicans.
Wir werden mal sehen, wie es da in den nächsten Tagen und Wochen abläuft. Und dann müssen wir noch über Chris Paul sprechen. Chris Paul, der in den Playoffs gerne mal von seiner Gesundheit im Stich gelassen wird, von Verletzungen etc. Wir haben das auch schon erlebt jetzt gegen die Lakers mit seiner Schulterverletzung. Jetzt ist etwas dazugekommen. Das ist in diesen Zeiten nicht unüblich, aber für ihn wahrscheinlich wieder eine Katastrophe. Er ist im Covid-Protokoll. Für unbestimmte Zeit, hieß es von den Phoenix Suns. Wie unbestimmte Zeit heißen wird oder lauten wird und wie lange das sein wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist wieder eine katastrophale Nachricht auch für Chris Paul, oder?
Ja, definitiv. Also man hatte den Eindruck, jetzt hat er die Chance seines Lebens sozusagen, nachdem er ja oft genug schon Pech hatte in den Playoffs. Und die Suns wirkten wirklich sehr stark. Und man, also es wäre jetzt, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass man gute Chancen hat, für Paul erstmals ins Finale zu ziehen und vielleicht sogar den Ring zu holen. Und dann ist es sehr bitter, dass er jetzt positiv getestet wurde. Man weiß jetzt nicht genau, ob er Symptome gezeigt hat, ob es nur, wie gesagt, eine positive Testung war. Letztlich hängt es auch davon ab, ob er jetzt schon geimpft war oder nicht. Wenn er geimpft wurde, bedeutet dies, dass es wahrscheinlich dann nicht so dramatisch ist, weil er dann einfach ja, schnell wieder verfügbar ist. Wenn er nicht geimpft wird, kann er natürlich länger ausfallen. Es wird natürlich viel spekuliert von Seiten der lokalen Medien in Arizona. Hieß es, dass er wahrscheinlich geimpft sei. Und ja, wenn das der Fall ist, dann dürfte er vielleicht doch früher als später dabei sein. Aber klar, es ist so oder so eine bittere Situation für ihn. Und ich glaube, bei den Phoenix Suns und Chris Paul selbst wird man hoffen, dass die Jazz und die Clippers ja noch ein Spiel mehr machen und in Spiel 7 spielen.
Weil, wenn Spiel 7 ist, dann fängt die Serie, die Conference Finals, nicht am Sonntag an, sondern erst am Dienstag oder Mittwoch. Und von daher, da hoffen die Phoenix Suns dann jetzt drauf, dass es dort Spiel 7 geben wird. Das sind die Nachrichten, oder haben wir noch was?
Wir könnten noch über Donnie Nelson sprechen.
Ach ja, genau, Donnie Nelson, eine Ära geht in Dallas zu Ende.
Genau, also der jetzt nach 24 Jahren bei den Mavericks gehen darf. Er war der GM oder wie man es jetzt modern sagt, Head of Basketball Operations bei den Mavericks. Und nach internen Querelen mit einem Herrn Haralambos Voulgaris, der es war für die Forschung und Entwicklung zuständig, hat man sich entschieden, dass man da getrennte Wege geht. Wie gesagt, es waren vor allem wohl interne Probleme zwischen diesen beiden Personen. Der Herr Voulgaris hatte wohl einen direkten Draht zu Rick Carlisle und Mark Cuban und Donnie Nelson fühlte sich dabei übergangen. Und dann hat man sich entschieden, eben, dass es jetzt zu Ende ist. Wie gesagt, lange, lange Jahre war er da. Er war zuerst General Manager und Assistant Coach. Sein Vater war ja auch Coach und GM der Mavericks und ja, vor allem auf ihn, man lobt ihn immer vor allem für den Trade für Nowitzki im Draft und halt eben für die Wahl für Luka Doncic, dass man sich da dann für ihn entschieden hat. Er hatte eben gute Kontakte in Europa und die sollen darauf zurückzuführen sein, dass man die beiden geholt hat. Jetzt, wie gesagt, neben den vielen Coaches, die in der NBA gesucht werden, suchen die Mavericks jetzt nun auch einen neuen GM, einen neuen Head of Basketball Operations. Und man darf gespannt sein, ja, wen sie dann holen und wie sie dann wie sie jetzt auch in der Offseason dann vielleicht auch agieren, ohne einen, jetzt, also bis dato jetzt ohne einen GM, der da ist.
Und Vulgaris soll sich auch mit Luka Doncic nicht so richtig verstehen. Ich habe es im The Athletic gelesen, dass es eventuell dann auch zu Verwerfungen mit Luka Doncic kommen könnte. Und das wird eine spannende Offseason dann auch für die Dallas Mavericks, aber wir werden natürlich da weiter dranbleiben. Morgen sprechen wir natürlich dann hier über das Spiel 6 zwischen den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks. Das war Amir Selim zu einem vollgepackten Tag. Das waren 24 Stunden, die die NBA lange nicht vergessen wird. Danke, Amir.
Danke auch, Andreas.
Triple Double, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de.